Wer braucht nach so einem Lobpreis noch eine Predigt? Braucht man eine? Nein, aber man kann eine haben. Ich möchte heute predigen über ein Thema dranbleiben. Und ich möchte meine Predigt mit einer kleinen Begebenheit beginnen aus unserem Familienleben. Wir hatten mal, schon weit vor 20 Jahren her, wir hatten mal einen Lanka-Dackel namens Robby. Und unser Dackel hatte drei gute Eigenschaften. Ausdauernd war er. Ist klar. Er kannte keine Angst und er war klug. Ausdauernd und mutig war er wirklich. Er spielte bei jeder Gelegenheit oder bei jeder sich bietenden Gelegenheit gern mit großen Hunden. Und das haben wir gemerkt, als wir in Holland am Hundestrand waren. Der hatte keine Panik, mit Dobermännern oder Schäferhunden zu spielen. Er hat zwar immer den Kürzeren gezogen, aber nächsten Tag begann dasselbe Spiel. Und zu guter Letzt war es ein sehr listiger Hund, Entschuldigung, kluger Hund. Einmal, als der Rest meiner Familie nicht da war, habe ich gesagt, als Mann, mach's dir mal so richtig gemütlich, Armbrot auf dem Fernsehtisch, so hingepackt, Brote, Salami drauf, denke ich, Mist, Wasser vergessen. Geh zwei Zimmer weiter, hol mir ein Wasser, komm zurück, das Brot ist da, Salami ist weg und er guckt so. Also, ihr kennt das, so ein Dackelblick nach dem Motto, der guckt dich treu drauf an und sagt, ich bin total unschuldig. Aber letztendlich war er auch ein sehr kluger Hund. Er wusste zum Beispiel ganz genau, und da hat meine Frau sehr viel Anteil dran, dass wenn wir als Familie in der Küche saßen und aßen, musste er an der Türschwelle sitzen bleiben. Er durfte nicht über die Türschwelle kommen, hat er auch nicht gemacht. Er durfte auch nicht zu uns an den Tisch oder unter den Tisch. Aber wir hatten damals noch relativ kleine Kinder. Und wie es bei kleinen Kindern so ist, da fällt schon mal ein Brotkrumen runter. Und anfangs haben wir versucht, schneller zu sein als der Hund. Schneller zu reagieren, aber später haben wir es aufgegeben. Der Hund hat sich den Krümel geschnappt, zurück und saß wieder an der Türschwelle. Und ich möchte euch eine Geschichte aus der Bibel vorlesen, in dem es auch um diese beschriebenen Eigenschaften geht und wo auch ein Hund sinnbildlich eine Rolle spielt. Die Geschichte steht in Matthäus 15, die Verse 21 bis 28. Und ich lese uns den Text nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Und da ist der Abschnitt überschrieben mit der Glaube einer Nichtjüdin. Genau, da steht der Predigtext. Jesus brach von dort auf und zog sich in die Gegend von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine Frau auf ihn zu und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Es war eine Kanaiterin aus jener Gegend. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger, fertige sie doch ab, denn sie schreit uns dauernd hinterher. Er entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt worden. Da kam die Frau näher und warf sich vor Jesus nieder. Herr, sagte sie, hilf mir. Er entgegnete, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Haushunden vorzuwerfen. Das ist wahr, Herr, erwiderte sie. Aber die Hündchen unterm Tisch dürfen doch die Brotkrumen fressen, die ihre Herren fallen lassen. Da sagt Jesus ihr, Frau, dein Vertrauen, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Und von nun an, andersrum. Unser Text beginnt damit, dass Jesus von einem Ort wegging, heißt es. Wo war er vorher? Machst du mal nächste Folie? Ah, schlecht zu sehen. Aber wir versuchen es mal. Also hier ist Bethlehem und er war in Kapernaum. Und von da aus gingen sie dann weiter nach Sidon. Kapernaum, diese ganze Gegend hier, das war, ich sag mal so, das war ein Heimspiel für Jesus. Da war er beliebt, da war er bekannt, wie ein bunter Hund, würde man sagen. Und es war eine Ehre, zu ihm in die Lehre zu gehen, also Jünger zu sein, Rabbi, des Rabbis zu sein. Und dann sind die dann in Kapernaum und gehen dann weiter Richtung Sidon. Und hier seht ihr schon, hier steht Phönizien und Libanon. Diese Städte, Tyros und Sidon, liegen im heutigen Libanon und sie sind auch heute noch oder erst recht unter dem Weltkulturerbe der UNESCO eingeordnet. Tyros und Sidon waren bedeutende Hafenstädte am Mittelmeer. Und damals zur Zeit Jesus, wie gesagt, war es absolutes Heimgebiet. Und das gehörte, dieses Gebiet gehörte den Nachkommen Kanaans. Und ich hatte mich gefragt, wo Jesus vorher war. Ich habe es gelesen oder gesagt, in Kapernaum, seine Heimat ging. Und da passierte Folgendes. Jesus und seine Jünger waren in dieser Stadt Kapernaum. Also andersrum, diesen hier. Hier waren sie. Und hier habe ich so einen Strich gemalt, denn jetzt kamen Pharisäer und Schriftgelehrten aus Jerusalem hier lang nach Kapernaum. Laut Google-Routenplan sind das 194 Kilometer. Sie kamen, um Jesus eine Frage zu stellen. Und jetzt kommt die Frage, warum halten deine Jünger sich nicht an die überlieferten Vorschriften und waschen sich nicht die Hände vor dem Essen? Also das ist für die führende Elite, für die religiöse und politische Oberschicht doch schon mal eine Reise von 194 Kilometern wert. Und man sagte damals, man reiste so pro Tag 30 bis 40 Kilometer, wenn man Maulesel hatte, da waren es 40, meistens aber so um die 30. Und die beiden Hauptwege, die gingen hier, das war die Via Maris, das war der Küstenweg und die endeten alle in Damaskus. Und dann gibt's noch den Königsweg, also alle Wege starten in Ägypten, meistens in Memphis. Und die gehen dann hier lang, über Pella und so weiter, Richtung Damaskus. Und hier rüber gab es dann Nebenwege. Die Hauptwege waren aber dieser und dieser. Und daran verdienten die Israelis richtig Geld. Maut, sagt euch was, he? Steuern. Also sie mussten 194 Kilometer reisen, um diese wichtige Frage: Warum halten sich deine Jünger nicht an die überlieferten Schriften und waschen sich die Hände nicht vorm Essen? Ich dachte mir, Karl Lauterbach würde sagen, Jesus, das ist eine berechtigte Frage. Aber es geht hier nicht um Desinfektion und Abtöten möglicher Keime. Nein, es geht um die super Frommen damals. Die gibt's auch heute noch. Die super Frommen, dass nämlich die Jünger damals eine von den 613 überlieferten Vorschriften missachteten, die Pharisäer in den letzten Jahrzehnten aufgestellt hatten. Also wir kennen die 10 Gebote und so weiter und dann noch 613 Vorschriften der Pharisäer und Schriftgelehrten natürlich. Und eins davon lautete, sich vor dem Brotessen die Hände zu waschen. Also das war ja ein Verbrechen, hä? Seine Jünger waschen sich nicht die Hände vor dem Essen. Was für ein Frevel. Und ich war bei diesem Vers, als ich ihn las, so ein bisschen zornig. Ich dachte mir, hattet ihr damals in Galiläa keine anderen Probleme? Ist der persönliche Glaube davon abhängig, ob jemand seine Hände wäscht oder nicht? Bei aller Liebe, aber ich denke, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben nur einen Vorwand gesucht, um Jesus zu zeigen, und zwar in seiner eigenen Heimat, zu zeigen, wer eigentlich die wahren geistlichen Führer weit und breit im Lande waren, nämlich sie. Sie, die Selbstgerechteten, die Selbstgerechten, die Gebildeten, die vornehmen Juden. Und um das Jesus und seinen Anhängern ein für alle Mal klarzumachen, haben sie diesen weiten Weg auf sich genommen. Was macht Jesus jetzt? Zunächst geht er auf diese dumme Frage gar nicht ein. Nein, er antwortet mit Gegenfragen. Und das ist ein sehr, sehr gutes rhetorisches Gegenmittel in einem Streitgespräch. Jesus fragte sie nämlich, warum sie denn so viele Gebote der Schrift, also dem Alten Testament, hinzugefügt haben. Und er bezeichnete, und das ist heftig, die obere Schicht des Volkes sogar als blinde Blindführer. Und Jesus sagte auch diesen berühmten Satz, was in den Mund hineingeht, ja genau, geht in den Magen und von dort aus in den Abort, wieder ausgeschieden. Doch was aus dem Munde herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht die Menschen unrein. Und der letzte Satz, den Jesus sagte, bevor er sich mit seinen Jüngern in dieser Phönizier-Gegend aufmachte, war, aber mit ungewaschenen Händen essen macht die Menschen nicht unrein. Und ich kenne kein Kind, was sich im Sandkasten mindestens einmal Sand im Mund gesteckt hat. Ist es gestorben? Nein. Meine Mutter hätte gesagt, was mich nicht umbringt, macht mich hart. Kennt ihr, hä? Wenn ihr euch die Verse vor unserem heutigen Predigtext zu Hause nochmal in Ruhe durchlest, dann werdet ihr merken, warum die Pharisäer und Schriftgelehrten spätestens an dieser Stelle wirklich anfingen, Jesus zu hassen. Ab diesem Zeitpunkt begannen sie damit, Pläne zu schmieden, Jesus umzubringen. Jetzt, etwas später, war Jesus am Mittelmeer, in der Gegend am Mittelmeer, im heutigen Libanon, also im absoluten Heidenland. Und hier ereignet sich eine wirklich nachdenkenswerte Geschichte. Genau in der Gegend, wo Elia schon einmal ein großes Wunder getan hat in 1. Könige 17. Denkt an die verwitwete Frau. Jesus wandelte quasi auf den Spuren des großen Propheten und dann kommt diese kananäische, heidnische Frau. Da heißt es in Vers 22 nochmal, da kam eine Frau auf ihn zu und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter, die wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Und jetzt beginnt wohl eine der schönsten und merkwürdigsten Glaubensgeschichten des Neuen Testaments. Eine nichtjüdische, eine ausländische Frau brachte all ihren Mut auf, um alle Konventionen zu durchbrechen, um auf Jesus, einen Mann, zuzugehen und ihr Leid ihm zu klagen. Das machte man als Frau nicht. Wie groß ihr Schmerz war, lässt sich wohl darin erkennen, dass wir hier lesen, dass sie schrie. Auch das machte man nicht. Aber sie schrie ihre ganze Verzweiflung heraus. Und ich dachte mir, wer weiß, bei wie vielen Ärzten diese Frau oder aber auch bei Wundernheilern sie schon gewesen ist. Und immer wieder wurde sie enttäuscht. Sie alle konnten ihrer Tochter nicht helfen. Und ich denke sogar, dass sie mittlerweile pleite war, weil sie all ihr Geld aufgebracht hat, nur um ihrer Tochter Heilung oder zumindest Linderung zu verschaffen. Und deshalb sieht sie nur noch eine Möglichkeit, Jesus. Was aber wirklich erstaunlich ist, ist die Tatsache, wie sie Jesus hier anruft. Ach Herr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Du Sohn Davids, das ist ein Titel aus dem Alten Testament. Okay, damals gab es nichts anderes, also aus den Schriften. David hat ihn in seinem letzten Lebensabschnitt besungen. Und auch die Propheten, besonders Jesaja, kündigen die Ankunft des Messias, des Sohn Davids, ausdrücklich an. Und auch Matthäus 9 können wir schon lesen, dass zwei Blinde riefen, ach du Sohn Davids, erbarm dich unser. Also die einfachen Menschen, die quasi ungebildeten Menschen im Verhältnis zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, die nennen Jesus so, wie er schon im Alten Testament angekündigt wird. Die vornehmen Pharisäer wären niemals auf die Idee gekommen, Jesus so anzusprechen, denn das hieße ja, dass sie ihn als den Messias hätten anerkennen müssen. Na, so weit kommt es noch, he? Dass wir, die gebildeten Juden, solch einen Wanderprediger mit dem Messias gleichsetzen. Wie gesagt, Wochen zuvor riefen schon zwei Blinde, Herr, du Sohn Davids, erbarm dich unser. Aber Achtung, das war in Galiläa. Hier bei unserer Geschichte heute ist es das erste Mal, dass Jesus von einer Heiden, von einer Nichtjüdin mit diesem Messias-Titel angesprochen wird. Und das ist bemerkenswert. Sie ruft nein, sie schreit zum Messias und bittet um Barmherzigkeit für ihre Tochter. Herr, erbarm dich meiner. Und was jetzt kommt, macht mich zunächst stutzig. Sie ist die erste Heidin überhaupt, die Jesus so anspricht. Und was sagt Jesus dazu? Und er antwortete ihr kein Wort. Vers 23. Jesus schweigt. Könnt ihr euch die Laien dieser Mutter vorstellen? Sie hat all ihren Mut aufgebracht, um diesen Jesus aufzusuchen. Sie hat all ihr Vertrauen in diesen Mann, in diesen Jesus gesteckt. Und jetzt schweigt er einfach. Aber sind wir doch mal ehrlich, solche Phasen, die haben wir auch in unserem Leben schon durchgemacht oder wir machen sie gerade durch. Da schreien wir zu Jesus. Habe ich auch schon mal gemacht. Ich stand in der Küche und habe geschrien. Ich habe gedacht, wenn David im Psalm schreien kann, kann ich es auch. Und manchmal hilft das. Vielleicht haben wir extremste Probleme. Vielleicht sind wir todkrank. Oder wir kennen jemanden, der todkrank ist. Und wir bitten und flehen inständig um ein Wort oder um Heilung. Aber es passiert reinweg gar nichts. Wir bitten um Wegweisung, wenn wir jetzt Schüler sind oder Abitur gemacht haben oder wenn wir mit dem Studium fertig sind. Herr, wo soll es lang gehen? Bitte zeig's mir. Gott zeigt dir nichts. Es ist Ruhe im Karton. Kennt ihr das? Oder du erlebst Mobbing in der Schule, auf Arbeit, in der Ausbildung. Und du willst, dass es endlich aufhört. Und dann passiert dir das sogar, dass du die Bibel liest und du keinen passenden Bibelvers aufs Herz gelegt bekommst. Wir lesen die Bibel, aber sie hat in unserem Schmerz, in unserer Not uns nichts zu sagen. Jedenfalls erkennen wir die helfende Stelle nicht. So ging es mir schon öfter. Du liest die Bibel und sagst, klasse, allen hilft sie, mir nicht. Und das ist bitter. Und man fühlt sich von Gott und von der Welt so alleingelassen. Was sollen wir tun? Verzweifeln? Nein, bloß nicht. Macht es wie diese heidnische Frau und gebt nicht auf. Und darum heißt das Thema der Predigt heute auch dranbleiben. Jesus schwieg, das haben wir gehört, aber seine Jünger, die nicht. Was diese aber zu sagen haben, lässt mich persönlich schockierend zurück. Wir lesen in Vers 24, die Jünger drängten Jesus, fertige sie du doch ab, denn sie schreit uns andauernd hinterher. Und ihr müsst mal das Neue Testament aufmerksam lesen, die Evangelien. Das ist nicht das erste Mal, dass die Jünger vorschreiben, was Jesus zu sagen und zu denken hat. Petrus sagt auch, das widerfahre dir gar nicht. Ja, und das sollte man nicht machen, Jesus, nee, da sollte man nicht hin. Soll ich Feuer schicken von Himmel, sagten die Donnersöhne, als die nicht aufgenommen wurden. Also man schreibt Jesus schon zu seinen Lebzeiten vor, was er zu denken und zu sagen hat. Und hier sagen sie, fertige du die Frau doch ab, denn sie schreit uns dauernd hinter uns her. Dann habe ich mir gedacht, falsch, ihr lieben Jünger. Sie schreit nicht euch nach, sondern allein Jesus. Bildet euch doch bitte nicht zu viel ein, ihr lieben Jünger, nur weil ihr bei Jesus direkt sein dürft. Denn Jesus hat euch ausgesucht, nicht ihr Jesus. Und vielleicht, ich dachte mir, vielleicht hätten es die Jünger gerne, dass man ihnen nachruft, so wie kreischende Teenie-Stars ihrem Idol. Und was sagen die genervten Jünger nochmal? Fertige du sie ab, Jesus. Ist das die allseits gepriesene Nächstenliebe? Sieht so gelebte Barmherzigkeit und echtes Mitgefühl aus? Nein. Fakt ist, die Jünger möchten diese Frau loswerden. Sie fühlten sich durch diese Mutter, durch ihr Schreien und durch ihre Probleme belästigt. Wir wollen hier doch kein Aufsehen erregen. Du hast doch gerade in Kapernaum, da steht wirklich ein paar Verse vorher drin, Jesus, du hast doch gerade in Kapernaum die Pharisäer und die Schriftgelehrten schon verärgert. Willst du das hier auch? Also schick die Frau weg. Ich möchte die Jünger gar nicht verurteilen, das steht mir auch nicht zu. Denn ich frage mich, wie sieht's denn bei uns aus? Schicke ich auch Menschen einfach weg, weil sie mir ungelegen kommen? Schicken wir vielleicht indirekt, also unbewusst, Menschen weg, die doch unsere Hilfe so sehr benötigen? Oder ist noch schlimmer, sind wir sogar blind geworden und taub geworden für die Nöte der Menschen in Bielefeld und Umgebung, vielleicht sogar in unserer eigenen Gemeinde? Also hüten wir uns davor, diese Jünger zu verurteilen. Jedenfalls hat Jesus seine Jünger nicht gerügt. In Vers 24 lesen wir, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Das hat Jesus gesagt. Das ist aber eine komische Antwort, dachte ich mir. Einige Tage oder Wochen, wir wissen es nicht genau, vorher, da hat er gesagt, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Was soll das? Hat die Frau nicht eine kranke Tochter? Na klar. Und dann so eine Antwort? In Kapitel 10 des Matthäus-Evangeliums lesen wir eine Begründung, die die Sache erklären könnte. Da sagt er nämlich bei der Aussendung der 12 Jünger, da gibt er den 12 Jüngern eine Anweisung. Er sagt, diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden, also auch nicht nach Phönizien, und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israels, also geht zu den Juden. Die Frage ist doch aber, hilft das dieser Mutter in irgendeiner Weise weiter? Never, nie kakda, nein. Denn diese Antwort Jesu ist eigentlich eine entschiedene Absage an ihre Bitte. Klarer noch kann man doch ein Nein überhaupt nicht formulieren. Und eigentlich müsste diese Frau jetzt resigniert nach Hause gehen. Aber sie gibt nicht auf, dranbleiben. Obwohl alles gegen sie spricht, aber wirklich alles, erneuert sie ihre Bitte. Da heißt es, da kam die Frau näher und warf sich vor Jesus nieder und sagte, Herr, hilf mir. Beim ersten Mal schrie die Frau noch, jetzt wirft sie sich nieder in den Staub und bittet nur noch erneut. Und das finde ich an dieser Mutter so wirklich faszinierend. Sie lässt nicht locker. In ihrer Verzweiflung fällt sie einem Mann, was man nicht macht, vor die Füße. In den Staub, und sie bettelt und sie bittet nochmal. Sie zeigt hier all ihre Demut Jesu gegenüber. Aber vielleicht ist das auch nur ein Akt der letzten Verzweiflung. Fakt ist, sie lässt nicht locker. Und jetzt kommt es für die verzweifelte Frau aber mal so richtig knüppeldick. Denn Jesus antwortet ihr nämlich, es ist nicht recht, Frau, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Haushunden vorzuwerfen. Und das ist eigentlich eine erneute, eine absolute Absage an die Bitte. Denn Hunde sind in den Schriften ein Zeichen für Unzucht. Wir finden sie als Deutsche recht niedlich, aber damals war es ein Zeichen für Unzucht und wurden oft damit verglichen. Also das sagt er zu dieser Frau. Klar ist die Aussage an sich logisch betrachtet vielleicht völlig korrekt. Zuerst kommen die Kinder dran. Was hier Jesus aber zum Ausdruck bringen will, ist die Tatsache, dass es vor Urzeiten die göttliche Erwählung war, dass Israel, also ein Tausendstel der Landfläche, zum auserwählten Volk gemacht worden ist von Gott. Also in erster Linie ist er für die Juden gekommen, für die Kinder Israels. Dennoch, könnt ihr euch die Wirkung vorstellen auf diese Mutter? Auf diese leine Mutter? Das muss doch für sie sein wie eine schallende Ohrfeige. Sie wird hier gleichgesetzt mit einem Hund. Und tatsächlich haben die Juden damals die Heiden als Hunde betrachtet. Man könnte fast sagen, als Menschen zweiter Klasse. Das haben die Juden Jahrzehnte, Jahrhunderte und 1933 bis 1945 hautnah erleben dürfen, was es heißt, zweite Klasse zu sein. Und diese Antwort Jesu hätte die Frau auch mit einem wachen Ohr so verstehen können. Hey, du bist es nicht wert, dass ich dir helfe. Und ich denke, noch krasser kann man doch jemand nicht abweisen, oder? Du bist es nicht wert. Wenn das jemand zu mir sagte, dann wäre ich wahrscheinlich zutiefst verletzt, garantiert beleidigt und wie ich mich kenne, wütend. Du bist es nicht wert, Matthias, dass ich dir helfe. Das hört sich an wie 0% Mitgefühl, wie eine eiskalte Dusche, die ich nicht mag übrigens, ja, wie eine gründliche Abfuhr. Nach dem Motto, was willst du eigentlich von mir? Lass mich in Ruhe. So, wenn ich diese Frau gewesen wäre, ich hätte mich sicherlich verletzt, frustriert, gedemütigt, umgedreht und ich wäre gegangen. Und ich wäre mit dem Thema Jesus durch gewesen. Jesus und der Retter der Welt erzählt mir doch nichts. Da bräuchte mir niemand mehr mit frommen Worten kommen. Dieser Jesus ist doch überhaupt nicht bereit, mir zu helfen. Er sagt mir doch unverhohlen ins Gesicht, dass ich es nicht wert bin, dass er meiner Bitte nachkommt. Und wenn die Geschichte hier enden würde, dann wäre ich wirklich enttäuscht von Jesus. Dann wäre ich entsetzt über meinen Jesus. Aber Gott sei Dank hat die Mutter die Geschichte hier noch nicht beendet. Dank ihr, dank der Mutter, geht es weiter. Sie sagt nach diesen furchtbaren Worten Jesu, nach dieser schallenden Ohrfeige, das ist wahr, Herr. Original steht einfach nur, ja, Herr. Und das ist vielleicht das Herausragendste an dieser Frau. Sie pflegt hier nicht ihre verletzte Eitelkeit, wie ich es tun würde. Sie sagt einfach, ja, Herr. Keine Selbstrechtfertigung, keine Auflistung ihrer guten Taten. Nichts von dem, was wir vielleicht antworten würden, dieses einfache, du hast recht, Herr, zeigt eines ganz klar und das wäre folgendes. Sie stellt sich bedingungslos unter dieses Urteil. Und das nennt man die totale Kapitulation. Ja, ich bin es nicht wert, dass du mir hilfst. Da hast du recht, Jesus. Ich habe nichts aufzuweisen, das sagt doch Paulus, was dir irgendwie gefallen könnte. Ja und noch einmal ja, ich bin ein Sünder und somit bin ich in deinen Augen durchgefallen. Ja, ich sehe es ein und ich akzeptiere dein Urteil, Jesus, weil du ja so recht hast. Merkt ihr was? Diese Frau liegt zu Füßen Jesu und sie erkennt das vernichtende Urteil über sie an. Nur zwei Wörter und ein zerbrochenes Herz zeigen, dass sie eigentlich nur noch um Gnade betteln kann. Und schon David hat das nach seiner schweren Sünde mit Bathsäba in seinem Bußpsalm, Psalm 51, auch bekannt. Er sagt dann Verse 18 und 19, Tieropfer, Gott, willst du nicht. Ich würde sie dir gerne geben. Aus Brandopfern machst du dir nichts. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Teil, aber wenn ein Mensch dir Herz und Geist hingibt, wenn er mit sich am Ende ist und er dir nicht mehr trotzt, ein solches Opfer lehnst du nicht ab. Und genau das hat die Mutter getan. Sie hat sich bedingungslos unter Jesu Urteil gestellt, mit Herz und Geist. Diese Einstellung, dieses Unterwerfen unter dem Urteil Gottes hat sie und ihrer Tochter eigentlich das Leben gerettet. Mutter und Tochter haben in diesem Moment neues Leben bekommen, und zwar eins, Leben aus der Quelle. Und noch ist das Happy End aber gar nicht passiert aus ihrer persönlichen Notlage. Noch ist ihre Tochter von dem bösen Geist geplagt. Ich denke, das ist auch der Grund, warum sie als Mutter nicht bei dem Ja-Herr stehen bleibt. Sie denkt sich, wenn ich schon kein Brot bekomme, weil ich kein Jude bin oder Jüdin bin, weil ich nicht zum auserwählten Volk gehöre, okay. Aber dann gib mir doch bitte die Krumen, die kleinen Brocken, die beim Essen immer so runterfallen. Also wie unser Robby, der immer die Krümel gegessen hat, die Timmy so fallen ließ. Manchmal sogar absichtlich. Ja. Ich habe gesagt, unser Dackel war immer auf den Sprung. Und es war jeden Tag das gleiche Spiel und er hat fast immer was ergaunert. Und wörtlich gesprochen sagt die Mutter sowas Ähnliches. Aber die Hündchen unter dem Tisch dürfen noch die Brotkrumen fressen, die ihre Herren fallen lassen. Was will sie damit sagen? Vielleicht das, wenn du schon für die Juden gekommen bist, Jesus, und ihnen das Heil bringst, Jesus, ist es denn nicht möglich, dass auch für uns Heilen was abfällt? Und hier erkennt sie die Größe Jesu an. Ich will doch gar kein ganzes Brot, Jesus. Nur ein paar Krümel. Ach, was heißt hier ein paar Krümel? Ein einziger Krümel deiner Macht kann meine Tochter und mich retten. Und diese Frau ist felsenfest überzeugt, dass so ein ganz kleiner Krümel ausreicht, um das Wunder zu vollbringen. Sie glaubt das felsenfest. Und das, was sie sagt und ihre Herzenshaltung, das wird ihr von Jesus auch zur Rettung angerechnet. Und so antwortet er ja auch in Vers 28, Frau, dein Vertrauen ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Tatsächlich war ihr Glaube groß, weil ihre Tochter war ja nicht dabei. Vielleicht war sie zu Hause, der böse Geist hat sie bis gerade eben noch gequält. Aber wie beim Hauptmann von Kapernaum bittet sie Jesus nicht, mit ihr nach Hause zu kommen. Sie glaubt und der Glaube ist groß. Und der Glaube ist ihre Rettung. Mir fällt da auch die Frau aus dem Lukas-Evangelium ein, die 12 Jahre schon so an so einem bösartigen Blutfluss leidete. Auch ihr Glaube war so groß, dass sie sagte, Mensch, wenn ich nur den Saum, also das Gewand von Jesus berühre, dann werde ich gesund. Sie macht es und sie wird innerlich und äußerlich heil. Bei allen drei aufgezählten Beispielen stellt Jesus den Glauben dieser Menschen in den Mittelpunkt. Das ist, was zählt. Zwar ist Jesus in erster Linie entsprechend den Verheißungen des Alten Testaments zu den Kindern Israels gekommen, aber wenn die Juden nicht an ihn glauben wollen, na bitte, dann wende ich mich eben den Heiden zu. Also uns. Sie wissen damit besser umzugehen, dass Jesus der Sohn Davids, der Retter ist. Beim Hauptmann von Kapernaum und bei unserer flehenden Mutter deutet sich schon an, dass Jesus zu allen Menschen kommen will. Aber es zeigt sich auch Folgendes. Jesus ist keiner, der sich jemanden aufdrängt. Weder den überfrommen und doch so heuchlerischen Pharisäern und Schriftgelehrten, noch den ihn ablehnenden Juden, noch uns. Billy Graham hat mal gesagt, der Glaube an Christus ist freiwillig. Eine Person kann nicht dazu gezwungen, bestochen oder ausgetrickst werden, Jesus zu vertrauen. Gott wird seinen Weg nicht in ihr Leben zwingen. Der Heilige Geist, der wird alles tun, um sie zu stören. Oh ja, dich zu ziehen, dich zu lieben. Aber letztendlich ist es deine Entscheidung, deine persönliche Entscheidung. Also Jesus will zu all denen kommen, die sich nach ihm sehnen, nach ihm. Und die an ihn glauben. Und auch hier in unserer Geschichte gilt, so wie dein Glaube ist, so ist auch das Gelingen. Was sagt Jesus nochmal? Frau, dein Vertrauen ist groß, was du willst, das soll geschehen. Und von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Und das konnte die Mutter nur glauben. Gesehen hat sie ihre Tochter noch nicht. Und ich weiß auch nicht, wie lange ihr Heimweg war und ob die Freude über diese Zusage so groß war, dass sie ja mit so, oh, happy day, nach Hause ging. Oder ob der Teufel, der kommt da immer und sagte, sollte Jesus wirklich dich gemeint haben? Sollte? Konnte der Teufel dazwischen funken? Ich glaube nicht. In diesem Moment nicht. Ich denke nicht, denn eben noch kniete sie vor dem Sohn Davids, dem Messias, und hat neues Leben bekommen. Und da brennt sie für Jesus. Wahrscheinlich ist sie nach Hause gestürmt, um zu sehen, wie dieses Wunder nun aussah. Und ich möchte uns die wichtigsten Dinge für heute nochmal zusammenfassen. Diese kananäische oder phönizische Frau, diese Heidin, diese Ausländerin, sie hatte keine Angst. Mutig und entschlossen geht sie auf Jesus zu und das im Bewusstsein, dass sie keine Jüdin ist, also kein Recht hat. Sie ist zäh, sie ist ausdauernd. Und sie lässt sich auch nicht von den Jüngern aufhalten. Interessant ist, sie diskutiert mit den Jüngern nicht mal. Kein Wort. Sie weiß, dass sie keinen Vermittler braucht. Es kommt eben nur auf Jesus allein an. Und das bedeutet für uns heute, wenn du ein Problem hast, dann renne nicht zu Bruder X und Schwester Y zum Nächsten und schütte dort dein Herz aus, sondern gehe zu Jesus, er will dein Retter sein. Und wenn du es nicht allein schaffst, da hinten ist der Gebetspunkt. Und dann geh dahin. Und wenn du Online-Stream guckst, dann komm nächste Woche und geh dahin. Das sind geschulte Leute, liebevolle Leute, mit Mitgefühl, mit Fachwissen. Und die kommen gerne auch zu dir. Nicht nach Hause, aber du kannst zu uns kommen. Geh dahin, es lohnt sich. Bring dein Anliegen vor Jesus. Denn er hat selbst gesagt, und das ist der Heilandsruf, den sollte man, wenn es geht, auswendig können. Ich lese mal nur den ersten Vers, Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, alle. Die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Altdeutsches Wort, erfrischen. Nicht mit der eiskalten Dusche, die habe ich keine Erfrischung, aber so, ja, 22 Grad, okay. Also er möchte unsere Lasten abnehmen, er. Darum nutzt die Chance und gehe heute oder nächste Woche, wenn du wieder hier bist, zum Gebetspunkt. Du brauchst keinen Vermittler. Du brauchst keinen Apostel und du brauchst keine Maria. Gehe direkt zur Quelle. Die Mutter in unserer Geschichte ist hartnäckig. Dreimal nimmt sie Anlauf, ich finde es klasse, um Jesus um Hilfe zu bitten. Sie hätte gleich nach der ersten Frage resignieren können und nach der ersten Antwort Jesu. Denn immerhin hat Jesus ihr nicht mal geantwortet. Aber nein, sie gibt nicht auf. Sie gleicht der bittenden Witwe bei dem Richter. Wisst ihr noch? Die jeden Tag da vor dem Richter steht und bettelt. Und der Richter denkt, meine Fresse. Ich gebe der Frau recht und ich habe meine Ruhe. Ja, ist doch richtig. Die Frau ist richtig gemacht. Sie bringt ihr Anliegen so oft, bis sie recht bekommt. Und so macht es auch die kananäische Frau. Sie belässt es nicht mit einer einmaligen Anfrage. Sie kämpft sich durch und findet schließlich Gnade und Erlösung bei Jesus selbst. Und das Geheimnis ihres Sieges, wenn man so sagen darf, war ihre Unterwerfung unter dem Urteil Gottes. Ja, Herr, zeigt, dass sie schuldig ist, dass sie eigentlich unwürdig ist. Aber gerade diese Herzenshaltung und diese Ausdauer zahlen sich aus. Und diese Geschichte von einer mutigen Frau ist in der Bibel beileibe kein Einzelfall. Schaut euch nur die Geschichten an. Ich nenne mal einige jetzt als Beispiele. Rahab, Deborah, Abigail, Ruth, Esther, Maria, Lydia, von der Frau am Jakobsbrunnen. Auch die ist zur Missionarin geworden bald. Sie hat das ganze Dorf bekehrt durch ihr Zeugnis. Priscilla, Maria von Magdala. Es gibt so viele Berichte von mutigen Frauen und entschlossenen Frauen in der Bibel wie keinem anderen Buch der Welt, auch nicht im Koran und da erst recht nicht. Und das zeigt doch in unserer heutigen Geschichte, wie viel Wert die Frau bei Gott hat. Sie ist kein Anhängsel des Mannes, auch keine Gehilfin. Und manche Männer lesen es ja immer noch falsch. Sie lesen Gehilfe. Nein. Sie ist eine von Gott geschaffene Person, diese Frau. Geliebt und begabt. Und die Bibel ist der ausführlichste Beleg dafür. Also drei Dinge, ganz kurz zusammengefasst. Sei mutig. Warte mal, machst du mal eins weiter? Oder geht's gar nicht? Dann lese ich es vor. Sei mutig und entschlossen und verzweifle nicht. Noch weiter. Da. Geh zur Quelle und halte dich nicht mit sogenannten Vermittlern auf. Kein St. Petrus und keine Heilige Maria hilft, sondern geh zu Jesus. Sei ausdauernd im Gebet und gib nicht auf, auch wenn Jesus nicht sofort antwortet. Und das kommt öfter vor, als du denkst. Jesus ist kein Groschenautomat. Vielleicht prüft er deinen Glauben gerade jetzt, gerade heute, gerade in diesen Monaten. Das ist hart. Ich weiß, wovon ich rede. Meine Frau und ich haben fast 15 Jahre gewartet, um zu wissen, dass wir nach Bielefeld gehören. Aber jetzt sind wir hier. Und deshalb halte dich, und das Bild, was jetzt kommt, halte dich immer an Jesus fest. Ich finde dieses Bild so genial. Ich habe es im Internet gefunden. Und ich möchte jetzt einfach mal, ich sag mal Amen jetzt. Und ich möchte mal 60 Sekunden wirken lassen als Vorbereitung fürs Abendmahl. Haltet fest. Meines Wissens ist das eine Frau. Wieder mal ein Vorbild. Amen.